Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir freuen uns, dass Sie heute bei Herzliches eingeschaltet haben in unserer Oktobersendung. Und es begrüßen Sie ganz herzlich Konstanze Holtorf und
Bernd Sternahl.
Ja, und wir haben heute mal ein wenig Literarisches rausgesucht, weil es eine ganz spannende Geschichte ist, die hier in unserer Heimat handelt. Und zwar, wir erinnern an einen berühmten Sohn von Bad Suderode, Dietrich Wilde. Ihm ist es zu verdanken, dass die Nachkriegszeit in Gernrode und Umgebung bis heute lebendig geblieben ist. Er wirkte als Bürgermeister und später als Richter in Quedlinburg, Magdeburg und Halle. Seine Erfahrungen hat er aufgeschrieben und herausgekommen ist dabei ein spannendes Zeitzeugnis. Und wir sprechen auch noch über ein trauriges Kapitel der Geschichte, nämlich Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit im Harz während des Zweiten Weltkrieges. Ich hoffe, uns bleibt zu dem Letztgenannten auch noch ein bisschen Zeit, aber das werden wir sehen, sonst müssen wir es zur Not auf die nächste Sendung vertagen. Wir starten mit Musik, Musik aus der Zeit, naja, so den 30er bis 50er Jahren, die gerne gehört wurde, wie beispielsweise dieser Titel von Benny Goodman. Bernd, wir haben es eben in Auftakt gesagt, Thema ist heute ein Buch von Dietrich Wilde, in jenen Jahren Aufzeichnungen eines befreiten Deutschen. Es ist bei dir in Sternahl Media Verlag erschienen und ja, du kennst dich ja am besten mit aus. Du hast es gelesen. Was ist denn das Spannende an dem Buch?
Naja, diese Zeitgeschichte, die Dietrich Wilde alias Dietrich Güstrow, so hieß er eigentlich früher mit Künstlername, geschrieben hat, ist so ziemlich einmalig, denke ich. Es gibt zahlreiche Bücher über das Kriegsende und den beginnenden Neuaufbau. Allerdings, denke ich mal, gibt es kein weiteres Buch über eine Region wie die unsere, wo erst die amerikanischen Besatzer kamen, die dann nach einigen Wochen und Monaten wieder abzogen und dann die russischen Besatzer kamen. Ich denke mal, schon alleine von diesem Aspekt her ist dieses Buch einmalig. Weiterhin beschreibt er in ganz aussagekräftiger Form, wie sich dann nach dem Krieg in Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen-Anhalt, Polizei, Justiz und auch das Bildungssystem entwickelt haben und wieder gewisse Konstellationen zustande gekommen sind. Er ist in seiner Tätigkeit dort als Richter mit vielen oder mit fast allen, sage ich mal, namhaften Politiker der Nachkriegszeit in Ostdeutschland in persönlichen Kontakt gekommen. Dietrich Wilde aus Bad Suderode war ja der Sohn eines dort ansässigen Kurarztes und hat Jura studiert, war in Berlin mit eigener Kanzlei ansässig und hat ja schon im Dritten Reich oder war im Dritten Reich einer von verhältnismäßig wenigen Strafverteidigern. Er hat also dort die Leute, die vom Volksgerichtshof angeklagt wurden, teilweise wegen Bagatellvergehen, die aber trotzdem ein Todesurteil mit sich gebracht haben, versucht zu verteidigen. Auch darüber hat er ein Buch geschrieben, was wir auch demnächst wieder herausgeben werden. Dieses Buch hier ist schon vor 30 Jahren einmal veröffentlicht worden. Allerdings in Altbundesländern mit recht großem Erfolg damals. Aber hier, wo es eigentlich spielt, der erste Band in der Region Quedlinburg und der zweite Band in ganz Sachsen-Anhalt, also insbesondere in Magdeburg und Halle, ist als Zeitzeugnis bei uns eigentlich so gut wie nicht bekannt. Und darum haben wir dieses Buch auch neu verlegt.
Ja, und er war ja damals schon, hat er ja auch während der Nazi-Zeit eine ziemlich schwere Zeit erlebt, denn er stand ja immer so ein bisschen zwischen den Fronten. Er hat sich ja
Für
das Recht praktisch der Angeklagten eingesetzt, was ja in dieser Zeit auch nicht so einfach war und es hätte ja auch nach hinten
losgehen können. Das war durchaus lebensgefährlich.
Dass er auch auf den
Ja, das war durchaus lebensgefährlich. Insbesondere, er war ja auch beteiligt an der Verteidigung bei Hitler-Attentaten. Ne? Und wie gesagt, da musste man schon eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Und es hat ihn, das erkennt man in seinem Schreibstil und auch in dem, was er niedergeschrieben hat, es hat ihn zum Teil doch schon recht mitgenommen, was er da so alles erlebt hat, erleben musste, ne?
Und er schreibt ja in dem Buch, ich habe ihr gerade mal zufällig die Seite aufgeschlagen, wie es immer so ist, passend zu Aschersleben, Bombardement in Aschersleben. Er beschreibt also auch in diesem Buch, was er da erlebt hat, wie in den letzten Tagen kurz vor Kriegsende noch versprengte SS-Einheiten ihren Kopf retten wollten und auch wie die Menschen erlebt haben, als die Gefangenen aus den KZs durch ihr Dorf und die Städte gingen und das, was alle schon mehr oder weniger geahnt haben oder wussten praktisch.
Wo man über vorgehaltene Hand drüber gesprochen hat,
was dann grausamer war, als sich es wahrscheinlich jeder hat vorstellen können, der dann da am Straßenrand oder hinter der Gardine gestanden hat und das beobachtet. Das hat er ja auch sehr anschaulich beschrieben.
Naja. Ich denke mal, wie gesagt, wer dieses Buch gelesen hat, der kriegt vollkommen neue Ansichten. Zum einen über den Krieg, aber zum anderen auch, was ich dann nach Kriegsende direkt abgespielt hat.
Ja.
Mit den Besatzungsmächten und auch, wie sich dann insbesondere hier in Ostdeutschland und in der späteren DDR das System als solches entwickelt hat. Ja. Einblicke, die man eigentlich so nicht gewinnen kann. Und darum finde ich also das Buch besonders interessant und auch lesenswert, weil diese Einblicke, die er einem dort diesbezüglich gibt, als jemand, wie ihr sagt, der mit Ministern und Staatssekretären ständig zu tun hatte, gibt's in keinem Geschichtsbuch.
Zu dem, was ich eben erwähnt habe, zu den KZ-Häftlingen, wie sich ihr Zug durch den Ort zieht, haben wir mal eine kleine Leseprobe aus dem Buch von Dietrich Wilde. An einem Spätnachmittag dieser Tage bewegte sich ein endlos erscheinender Zug vom Harz herunter durch unser Dorf. Schleppenden und taumelnden Schrittes zogen abgemagerte Elendsgestalten, von älteren, oft verwundeten Soldaten bewacht, die Straßen entlang. Von der Bevölkerung ließ sich niemand blicken. Nur verstohlene Blicke aus Seitenstraßen und hinter Gardinen hervor galten den wandelnden Skeletten, die einheitlich gestreifte Jacken und Hosen trugen, die wie Pyjamas aussahen. Es waren KZ-Häftlinge, die von den unterirdischen Fabrikationsanlagen der V-Waff bei Ilfeld im Südharz nach Bergen-Belsen getrieben wurden. Dergleichen hatte noch niemand gesehen. Nur aus dunklen, hinter vorgehaltener Hand weitergegebenen Gerüchten hatten die Menschen von den Zuständen in den Konzentrationslagern gehört. Hier sah man einen Zug des fürchterlichsten Elends. Schweigend schleppten sie sich mühselig weiter. Ab und zu Kommandorufe der Bewacher, dann Kolbenhiebe, wenn sich ein Müder an den Straßenrand setzte. Mitunter gab es einige alte Leute, die Brot und Wasser reichen wollten. Es war ein sehr warmer Frühlingstag, aber sofort sprangen die Wachtposten dazwischen. Wegbleiben, runter von der Straße. Mich packte das kalte Grauen, wenn ich daran dachte, wie die Sühne für solche Schuld aussehen würde, die hier auf das eigene Volk geladen worden war. Und noch wusste man nichts von den Millionen der Vergasten und Ermordeten. Wenn man das so liest, man kann sich das immer gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das damals betroffen hat, wie viele Millionen von Menschen vergast und ermordet worden. Und viele kamen ja auch aus einem Lager in im Harz, ja, dem Lager Dora, die dann durch.
Ja, in der ganzen Nordhäuser Region, ja, ja. Dort im Südharz gab es ja riesige KZ-Lager und insbesondere Arbeitslager. Es wurden ja riesige Höhlensysteme in den Vorharz getrieben, um dort noch die Waffenproduktion zum einen zu verlagern und dann voranzutreiben. Gleiches gilt natürlich auch für unsere Region hier im Bereich Halberstadt, Zwieberge und dergleichen, wo ja ähnliche riesige Stollensysteme im letzten Kriegsjahr noch errichtet wurden. Langstein, Zwieberge dort.
Ja, ne? Es waren ja wohl 40.000 Häftlinge, die hier am Ende des Krieges in der Harzregion inhaftiert waren.
Ja. Und das ist ja, dann muss man ist sich es mal ja,
vorstellen, wenn man sich das als Stadt jetzt vorstellt.
Ja. Und wie viele dabei umgekommen sind, ich sage mal, das ist ja bis heute nicht eindeutig nachgewiesen. Mhm. Ne? Und dann hat man ja, so wie gesagt, zum Kriegsende versucht, der Harz war ja die letzte nationalsozialistische Bastion, wenn man so sagt, wo ja die Kämpfe bis zum letzten Tag und darüber hinaus noch stattfinden. Ne? Und dann hat man natürlich versucht, als insbesondere die Russen, die Sowjets von Osten kamen, die ganzen KZ-Häftlinge dann wegzubringen. Mhm. Ne? Und hat sie über den Harz getrieben, in riesigen Zügen, dann Richtung Niedersachsen. Mhm. Und auch da gibt es, wie gesagt, zum Teil gibt es nur Gerüchte und die unterschiedlichsten Angaben. Ich habe da mal recherchiert, wie viel da beispielsweise aufgebrochen sind und wie viel angekommen sind. Überall an der Straße sind Leute gestorben.
Ja. Dietrich Wilde hat so anschaulich die letzten Kriegstage beschrieben. Und dann kam ja, ich wollte schon sagen, wie ein Wunder, er schreibt ja auch an irgendeiner Stelle, so gut genährte Soldaten haben wir noch nie gesehen, kamen die Amerikaner nach Gernrode. Und die haben sich ja Dietrich Wilde sozusagen auserkoren. Ich nehme an, er war auch eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit, stelle ich mir jedenfalls so vor. Und Dietrich Wilde hat dann für die Amerikaner dann ins Rathaus eingezogen.
Ja, es war ja auch schwierig, ich sage mal. Die Amerikaner wollten keinen mit NS-Vergangenheit. Aber sie wollten auch keinen Kommunisten haben. Die Auswahl an Kandidaten war nicht so groß. Ja. Ne? Und er ist da irgendwo von irgendwelchen Leuten ins Gespräch gebracht worden und dann gefragt worden und hat sich das kurz überlegt und hat dann gesagt, okay, mache ich. Ne? Weil ja viele auch der Auffassung waren, so wie er auch, jetzt, wo der Krieg zu Ende ist, müssen wir uns zur Verfügung stellen, jetzt müssen wir am Aufbau uns mit beteiligen und jeder auf seinem speziellen Gebiet halt. Ne? Ja, und da er auch im Englischen etwas bewandert war, ja, war das eigentlich denn, denke ich mal, eine ganz gute Konstellation.
Lassen wir doch mal Dietrich Wilde selber sprechen, wie er sein erstes Zusammentreffen mit den Amerikanern empfunden hat.
Ja.
Im selben Moment traten drei amerikanische Soldaten in olivgrünen Kampfanzügen mit Maschinenpistolen und grünen Zweigen an ihren Stahlhelmen aus dem Gebüsch der Stachelbeerhecke meiner Mutter. Sie richteten die Waffen auf die verängstigte Weiberschar und riefen rau, Hands up. Trotz der martialischen Gesten war mein erster Gedanke, dass ich so wohlgenährte Soldaten schon lange nicht mehr gesehen hatte. In den Schäften ihrer Kampfstiefel steckten silberne Bestecke und die meisten hatten an ihren Handgelenken zwei oder drei Armbanduhren. Mit bösem Gesicht fragte mich der längste von den dreien, »How are you?« in so breiten Amerikanisch, dass ich ihn nicht zugleich verstand, begriff ich. Zog meine rosafarbene Wehruntauglichkeitsbescheinigung vom September 1939 mit meinem Lichtbild aus der Tasche und reichte sie ihm, wobei ich zwei- oder dreimal rief, »Nix solcher, dann no solcher.« Er prüfte das Papier, das er wohl kaum lesen konnte, schob mich dann beiseite und ging in das Haus. Während er den Keller inspizierte, durchsuchten die beiden anderen die Räume im Hochparterre und im ersten Stock. Währenddessen hörten wir durch die geöffneten Fenster das Rasseln von Panzern, die jetzt in endloser Reihe die Hauptstraße entlang zogen. Am Ende der Inspektion wurde mir als einzigen männlichen Wesen bedeutet, dass ich mich in der Town Hall einzufinden habe, um weitere Weisungen abzuwarten. Ja, aber wie jeder weiß, die Amerikaner sind hier im Osten Deutschland ja nicht sesshaft geworden, sondern es gab ja andere Absprachen und sie zogen wieder ab und es kamen die Russen nach Gernrode und es begann ein ganz anderes Kapitel der Geschichte.
Ja, eins, vor das die einheimische Bevölkerung auch wesentlich mehr Angst hatte. Zum einen bei den Amerikanern haben sie sehr schnell gemerkt, sie waren nicht nur gut genährt, sie waren auch recht locker und gut drauf. Sie hatten ja nicht diese Repressalien und, diese Erlebnisse zu verkraften, die Russen über viele, viele Jahre hatten. Und vor den Russen hatte man halt ganz einfach Angst. Ja, und dann kamen sie.
Ne? Manche haben sich ja wohl auch so benommen, und als
genau
Diktatoren
so war,
aufgespielt.
So war es auch. Ne? Und das schreibt er auch in einem ganzen Kapitel, wie es beispielsweise vonstatten ging, wie sich die russischen Soldaten, die einfachen Soldaten verhalten haben, die Frauen vergewaltigt haben und. Ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist absolut nicht in Ordnung, aber ein gewisses Verständnis, muss man trotz alledem dafür haben, was denen an Leid zugefügt worden ist. Und auch diese riesigen Entfernungen, die diese Soldaten teilweise zurückgelegt haben, die über viele Jahre nichts mehr von zu Hause gehört hatten. Ne? Also ein gewisses Verständnis irgendwo ist dafür da. Aber die Obrigkeit, sprich die Offiziere, sind natürlich auch gegen derartige Dinge eingeschritten. Das darf man nicht verkennen. Und auch das, wie gesagt, schreibt er in seinem Buch und auch dazu haben wir eine kleine Passage.
Ja. Uschakow war es auch, der einen typisch russischen Ratschlag gab, als ich mich halb beschwerdeführend, halb hilfesuchend an Kommandant Wilissow wendete, weil die Zudringlichkeiten nächtlich vagabundierender Soldaten zunahmen. Mit Befehlen sei da wenig zu machen. Nach fünfjährigem Krieg seien alle Bande gelockert, so schlimm es auch sei. Die 20-jährigen Bauern- und Arbeitersöhne hätten oft schon jahrelang keine Frauen mehr gesehen. Nur Panzerschlachten und Nahkämpfe. Wie solle er vor jedes Haus einen Wachposten stellen? Ich solle den weiblichen Einwohnern von Gernrode empfehlen, sich mit Tintenfässern auszurüsten und diese im Fall von Belästigungen auf die Uniform der Zudringlichen zu schütten. Am nächsten Morgen solle ich dann sogleich von Vergewaltigungsversuchen Meldung machen. Dann würden Wilissow und er sofort einen Appell abhalten und die Täter schnellstens herausfinden. Alle Soldaten besäßen nur einen Uniformrock. Dieses sonderbare Mittel zur Wiederherstellung der Disziplin ließ ich durch den Ausrufer rasch in der Stadt bekannt machen. Und das Rezept bewährte sich vorzüglich. Während der nächsten 14 Tage fanden immer wieder Appelle statt, wobei die Uniform das Überführungsmittel der Beschuldigten stellte. Konnten die Frauen bei der Gegenüberstellung dann den nächtlichen Eindringling identifizieren, wurde ein Protokoll aufgenommen und dem Feldprokurator übergeben, der für die Militärjustiz zuständig war. Ich selber war bei diesen Verhören und Verhandlungen nicht anwesend, die in den Unterkünften der Russen stattfanden. Aber Uschakow berichtete, dass schon in der ersten Woche ein halbes Dutzend Soldaten zu längerem Straflager in Sibirien verurteilt und in die Heimat abtransportiert worden seien. Ich habe das nie nachprüfen können, hielt es aber für glaubhaft, nicht nur weil ich Uschakow inzwischen kannte, sondern weil die Zwischenfälle sehr schnell abnahmen und allmählich Ordnung einkehrte. Dieser letzte russische Ortskommandant, den ich als Gernröder Bürgermeister noch 3 Wochen erlebte, war in der Tat ein zugleich weicher und brutaler Mann mit allen Eigenschaften asiatischer Verschlagenheit und einem unberechenbaren Temperament. Als erstes ordnete er an, dass jeden Morgen auf Kosten der Stadt ein guter Friseur zu erscheinen habe, um ihn zu barbieren und zu frisieren. Anschließend sei ihm das Frühstück zu servieren mit zumindest 3 frischen Eiern. Gegenüber dem Prunkschreibtisch im falschen Louis-Seisse-Stil ließ er sich einen großen Spiegel aufstellen, ganz offensichtlich, um sich vom Schreibtisch aus in seiner Kommandantenwürde betrachten zu können. Erst um 11 Uhr nahm er seine Dienstgeschäfte auf, die mit meinem Rapport begannen. Das Rathaus betrat er kaum. Ich hatte vor ihm am Schreibtisch zu stehen und eine lange Reihe von Befehlen entgegenzunehmen, die meist unsinnig und auf jeden Fall unausführbar waren. Am wichtigsten war ihm, dass jeden Morgen die Hauptstraße gefegt und sonntags gespritzt wurde. Auf seinem Schreibtisch stand stets eine große Flasche Wodka, den er aus einem Wasserglas trank, auf dem Odol stand. Wenn er gute Laune hatte, holte er aus dem Schreibtisch ein weiteres Wasserglas, goss es bis oben hin voll und bot mir ein Nastarovje an, wobei er darauf bestand, dass ich es austrinken musste. Da ich das Trinken in meiner Studentenkorporation ganz gut gelernt hatte, konnte ich einigermaßen mithalten, und das verschaffte mir bei ihm Ansehen und meiner Stadt und ihren Bürgern gewisse Vorteile. Den Speck zum Wodka aß der Kommandant leider allein. Wenn ich mittags nach Hause kam und meine dünne Suppe mit trockenem Brot gegessen hatte, fiel ich aufs Sofa und schlief in einer Art Vollnarkose 4 bis 5 Stunden wie ein Toter. Und beim Aufwachen hat Dietrich Wilde vielleicht ein Lied von Bully Bulan aus dem Radio gehört. Bully Bulan war ein deutscher Jazz- und Schlagersänger, Pianist, auch Komponist und Schauspieler. Er feierte vor allem in der Nachkriegszeit und Anfang der 1950er Jahre große Erfolge.
Ja, einige Wochen hatte dann Dr. Wilde als Bürgermeister noch mit den russischen Besatzern zu tun. Dann wurde er, obwohl er zuvor in der SPD beigetreten war, aus politischen Gründen abgelöst. Und es wurde ein anderer Bürgermeister ernannt. Ihm legte man aber nahe, da er Jurist war, doch in Staatsdiensten als Richter tätig zu werden. Und er begann dann seine richterliche Tätigkeit in Quedlinburg am Amtsgericht, wo er aber absolut unzufrieden war. Das Ganze spielte sich halt ganz anders ab, als er sich das erwartet hatte. Er war dort der einzigste juristisch Gebildete und alle anderen haben mehr oder weniger recht gesprochen, nach Gutdünken. Und dann kam natürlich dazu, dass sich auch sofort wieder Leute versucht haben, an anderen zu bereichern. Ja, und er hat dann, wie gesagt, aufgrund von Beziehungen bewirken können, dass er nach Magdeburg versetzt wurde, wo er dann eine eigene Strafkammer führte. Und da hat er natürlich auch mit vielfältigen Strafprozessen zu tun gehabt. Jetzt nicht mehr wie früher im Kriegszeiten als Strafverteidiger, sondern als Richter. Er war dann praktisch die letzte Instanz. Aber auch als Richter musste er sich an die jeweils geltenden Rechtsvorschriften halten. Und die sagten halt damals immer noch aus, dass es auch die Todesstrafe gab. Und dazu haben wir ja dann auch einen kleinen Trailer.
Als das Gericht nach der Pause mit der Beratung fortfuhr, gab ich zur Eröffnung eine Erklärung ab. Nach schrecklichen Erfahrungen als Strafverteidiger in der NS-Justiz sei ich ein überzeugter Gegner der Todesstrafe geworden. Nur mit Widerstreben käme ich dem bestehenden Gesetzesbefehl nach, gegen Oerlecke das Todesurteil zu verhängen. Aber wenn es bei dem Haupttäter nach dem strikten Gesetzeswortlaut, der kein anderes Strafmaß zulasse und auch keine andere Auslegung möglich mache, die Todesstrafe unvermeidlich sei, so gebe uns der Grenzfall der beiden Frauen die Möglichkeit verschiedener rechtlicher Bewertung als Mittäter oder Beihelfer. Und dass dem so sei, zeige ja schon die Dauer der Beratung. Wenn aber Zweifel überhaupt aufkämen, so müssten sie nach jahrtausendaltem Rechtsgrundsatz zugunsten der Angeklagten wirken. Hier sei also auf Beihilfe zum Mord zu verurteilen und damit auf Freiheitsstrafe zu erkennen. Zum Schluss dieser längeren und innerlich bewegten Bemerkungen sagte ich, In der Pause habe ich erfahren, dass ein größerer Teil des Publikums für die Frauen die Todesstrafe fordert und schon Wetten darauf abschließt. Wollen Sie mit Ihrem Spruch dazu beitragen, dass hier reflektierter Volkszorn Triumphe feiert, oder wollen Sie in der ersten Schwurgerichtsperiode dieses demokratischen Gerichts nach dem Untergang der Willkürjustiz nur ein abgewogenes Urteil sprechen? Dann stimmen Sie mit mir für die Annahme des Beihilfetatbestandes. Ich sah mich in der Runde um. Wird noch das Wort gewünscht? Fuhr ich fort. Da das nicht der Fall ist, kommen wir zur Abstimmung, hörte ich mich mechanisch sagen. Meine Hände waren ganz kalt. Wer stimmt für Beihilfe? 7 Hände wurden erhoben. Gott sei Dank. Wer ist dagegen? 2 Hände. Der Tod war von den Frauen abgewendet. Dietrich Wilde war ja ein sehr anerkannter Jurist und Richter am Gericht in Magdeburg. Aber manche meinten auch, er ist doch zum Höheren berufen und er sollte wohl auch nach Berlin abgeworben werden.
Naja, zuerst ging er ja von Magdeburg nach Halle.
Ach so.
Und, Halle war ja damals mehr oder weniger so Provinzhauptstadt, sage ich mal. Hier
ja, vom, die Bezirke waren ja noch nicht
vom zugrundeten Sachsen-Anhalt. Und bekam dort ja einen entsprechenden Richterjob, Richterposten.
Ja.
Und seine Tätigkeit wurde anscheinend sehr geschätzt. Er bekam ständig Angebote für höhere Aufgaben. Und so kam unter anderem auch Hilde Benjamin, die vielleicht vielen älteren DDR-Bürgern noch als erste Justizministerin Ostdeutschlands und der DDR ein Begriff ist, und versuchte ihn mehr oder weniger in ihrer Art mit Engelszungen, mit der Andeutung aller denkbaren Privilegien nach Berlin zu locken, um dort im neu zu gründenden Justizministerium mitzuwirken. Und auch darüber haben wir einen kurzen Trailer eingesprochen.
Ja. Nach dem ersten Bissen sagte Hilde Benjamin ohne Umschweife, was sie zu mir geführt hatte. Unter Entfaltung jenes Maßes an Liebenswürdigkeit, dessen sie fähig war, warb sie um meine Einwilligung, nach Berlin zu ihr ins Justizministerium zu kommen oder als Jurist in eines der anderen Ministerien zu gehen. Sie machte keinen großen Hehl aus den Vorteilen, die ich zu erwarten hätte. Statt der Provinzstadt das noch ungeteilte Berlin, dann eine Villa, Privatwagen, Sonderzuteilungen, Hauspersonal und Zugang zu den Ferienquartieren der Prominenz. Zwischendurch kamen immer wieder Elogen über meine Tüchtigkeit und Appelle an den gemeinsamen demokratischen Aufbauwillen für ein antifaschistisches Staatswesen. Dabei nannte sie mich überraschenderweise mehrfach lieber Genosse, blieb aber beim Sie, mein bourgeoises Herkommen wohl in Betracht ziehend. Ich kann nicht sagen, dass sie unsympathisch wirkte. Ich war von diesem Angebot einigermaßen überrascht, denn meine Reserve dem sich etablierenden Parteiregime gegenüber konnte ihr nicht unbekannt sein. War es ein bloßes Fangangebot oder suchte man mich tatsächlich durch Korrumpierung zu gewinnen, da der Mangel an unbelasteten Juristen die Arbeit der neuen Zonenverwaltung in vieler Hinsicht lahmte? Mit alten, verlässlichen kommunistischen Vertrauensleuten aus dem Berliner Arbeiterorden konnte man ja keine halbwegs funktionierende und glaubwürdige Rechtsprechung aufbauen. Die Situation war jedenfalls so oder so heikel und ich musste auf der Hut sein. So wich ich aus. »Das alles klingt sehr reizvoll und natürlich auch ehrenvoll, Frau Benjamin«, sagte ich zögernd, »aber ich war ja mit Leib und Seele Anwalt und das möchte ich so bald wie möglich wieder werden. Auch in einem sozialistischen Staat wird es ja für Kontroll- und Schutzfunktionen Anwälte geben müssen.« Frau Benjamin wurde ohne alle Taktik zum ersten Mal temperamentvoll. In einem wortreichen Vortrag über die sozialistische Rechtspflege der Zukunft setzte sie mir auseinander, dass man nur in ganz bescheidenen Umfange gelehrter Richter bedürfen werde. Die Rechtsprechung werde weitgehend von geeigneten Vertretern des Volkes ausgeübt werden. Rechtsgelehrte Anwälte würden dann nicht mehr benötigt, bestenfalls als Angestellte in staatlichen Kollektiven. Das seien doch für einen Mann wie mich keine reizvollen Aussichten. Fähige und politische zuverlässige Juristen brauchte man dagegen in den oberen Machtapparaturen, wo es um Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht gehe. Dann natürlich später einmal im diplomatischen Dienst. Ob das nicht Perspektiven seien, die mich verlocken könnten? Frau Benjamin war hochintelligent und sicher hatte sie sich jeden Moment unter Kontrolle. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass sie mich im Augenblick vergessen hatte. Der leidenschaftliche Redefluss gab mir einen Blick auf in die Zukunft, wie sie sich idealistischen und fanatischen Kommunisten darstellte. Ich hatte keinen Moment irgendwelche Zweifel, dass es Lebensträume waren, die Hilde Benjamin in diesen Augenblick vortrug. Ich selber war Nebensache geworden. Ich bat um Bedenkzeit. Ich müsse mir alles durch den Kopf gehen lassen und ich könne ja auch meine Familie nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Familie, Familie, sagte Frau Benjamin, das sind doch wieder solche überholten Hemmungen. Hier geht es um wichtigere Dinge, wo jede Familie zurücktreten muss. Meinen Mann hat man im Lager umgebracht. Ich selber habe 10 Jahre in Ravensbrück gesessen und mein Sohn ist in einem Internat in Moskau. Meine ganze Familie habe ich meiner politischen Überzeugung geopfert. Und für sie werde ich auch in Zukunft leben und arbeiten. Es gibt nichts anderes für mich. Ich schaute sie an. Eine tapfere und energische Frau, zweifellos. Intelligent obendrein, aber fanatisch auf Lenin und Stalin als Heilgötter blickend. Ich wiederholte zögernd und auch betroffen meine Bitte um Bedenkzeit. Frau Benjamin sagte enttäuscht und gekränkt, meinetwegen denken Sie nach, denken Sie ruhig nach, aber wenn Sie Nein sagen, machen Sie einen großen Fehler. Dann, sich schon zum Kellner wenden, sagte sie abschließend, geben Sie mir innerhalb einer Woche Bescheid. Hoffentlich auf Wiedersehen in Berlin.
Also Hilde Benjamin konnte ihn nicht überzeugen, nach Berlin zu kommen und ich glaube, er war wohl auch nicht so zufrieden mit seinem Richterposten, denn er wollte lieber wieder als Anwalt arbeiten, aber da hat er wohl keine Zulassung bekommen.
Nee, er konnte sich mit dieser ganzen Situation damals, die einzig und allein von parteipolitischem Kalkül geprägt war, vom kommunistisch-parteipolitischem Kalkül, konnte er sich einfach nicht mit anfreunden.
Das war ihm nämlich mal auch wieder zu diktatorisch.
Ja, weil es alles nur auf eine Sache hinauslief und das hieß, alles überzuführen in Volkseigentum, ne, und allen Privatbesitz mehr oder weniger abzuschaffen. Und er war da an zahlreichen Sitzungen und Gesprächen und Schriften beteiligt und erkannte sehr schnell, dass es darauf hinauslief, alles, was in Ostdeutschland hier noch vorhanden war, zu enteignen. Alles, was an Großbetrieben war und, also alle Kriegsverbrecher, die waren zu dieser Zeit schon enteignet. Also das war alles schon erledigt. Die waren entweder geflohen und das Eigentum wurde eingezogen. Die Großbetriebe, Buna, Leute, Bergwerke und so weiter, wurden in sowjetische Hände gegeben. Aber das reichte den Russen nicht und das reichte auch den deutschen Kommunisten nicht. Es wurde angestrebt, eine Sonderstrafkammer zu gründen, die eigentlich nur einen Grund hatte, alles andere noch zu enteignen, zwangs zu enteignen, was vorhanden war.
Und dazu sagt Dietrich Wilder.
Als ich im Oktober 1947 von einer Reise durch Thüringen nach Halle zurückkehrte, fand ich ein Schreiben des Justizministers Dr. Hübener mit einem Sichtvermerk des Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Schmidt vor, das mir geradezu einen Schlag versetzte. Der Brief lautete:
im Einvernehmen mit der sowjetischen Militärregierung Halle-Saale berufe ich Sie zum Vorsitzenden der zur Aburteilung der Hauptverbrecher gemäß der Direktive Nummer 38 des Kontrollrats am Landgericht Halle gebildeten großen Sonderstrafkammer. Ja, Bernd, nun sind wir schon bald am Ende unserer Sendung Herzliches für den Monat Oktober. Und wir haben den letzten Teil, den wir uns vorgenommen haben, noch etwas über die Waffenproduktion im Harz zu sagen, haben wir nicht geschafft. Aber ich denke mal, dieses Buch war so spannend, da musste eigentlich alles gesagt werden, was Dietrich Wilder aufgeschrieben hat. Was heißt alles? Wir haben ja nur einen klitzekleinen Eindruck bekommen. Aber wer sich eben für die Geschichte der Nachkriegszeit interessiert, wie die neue Justiz entstanden ist und mit welchen Problemen die Menschen kämpfen mussten, also der sollte das auf jeden Fall lesen. Und ich habe das hier gerade in der Hand und hier in der Neuauflage hast du ja auch einige Fotos von den Handlungsorten mit einfügen können. Das macht die ganze Sache auch noch ein bisschen anschaulicher.
Ja, wir haben also versucht, mit viel Aufwand in Archiven, in Stadtarchiven und so weiter, noch Kriegsfotos zu finden oder Fotos direkt aus der Nachkriegszeit, was äußerst schwierig und kompliziert war, weil Fotoapparat hatte vielleicht der eine oder andere noch zur damaligen Zeit, aber an Filmmaterial hatte sicherlich gefehlt und außerdem hatten die Leute sicherlich auch andere Sorgen.
Und wenn einer noch eine gute Postkarte findet, könnt er dir mal zur Verfügung stellen?
Könnt er mir zur Verfügung stellen. Auch sind da die Stadtarchive alle sehr daran interessiert. Ja. Ich war beispielsweise fast den ganzen Tag in Magdeburg im Stadtarchiv und Magdeburg war ja nun sehr zerstört, aber so dolle viel gibt es darüber auch nicht. Ja. Ne? Also da ist halt keiner rumgerannt damals und hat das fotografiert.
Da hatte man einen Weg, da ging es ums Leben und um Lebensmittel. Ja, und das haben wir jetzt noch nicht gesagt, das endet ja praktisch 1949 und Dietrich Wilder hat sich dann entschieden, in den Westen zu gehen und er hat ja dann dort noch lange Zeit als Anwalt gearbeitet.
Zuerst mal, nachdem er diesen Brief erhalten hat, war ihm klar, er muss so schnell wie möglich verschwinden. Diese Position als Präsident des Sondergerichtshofes abzulehnen, wäre gleich gewesen, inhaftiert zu werden. Das war ihm klar. Und somit hat er innerhalb von 1-2 Tagen organisiert, wie er und seine Familie in den westlichen Sektor kommen konnte. Auch das ist in dem Buch beschrieben, wie er denn über den Harz nach drüben. Er hatte das vorher schon alles vorbereitet, muss man sagen, ne, weil er das hat schon so kommen sehen. Und ist dann nach Celle gekommen, wo er dann sein Leben lang gewirkt hat, als Bürgermeister und als Oberstadtdirektor, ist vielfach ausgezeichnet worden, war niedersächsischer Städtepräsident, ich glaube auch Städtepräsident der alten Bundesrepublik über viele Jahre. Also hat dort Karriere gemacht und hat dann, nachdem er pensioniert war, diese Bücher geschrieben, die dann auch mit recht großem Erfolg in den alten Bundesländern, wie gesagt, herausgegeben und verkauft worden. Bei uns wusste man halt nichts von diesen Büchern. Hier spielen sie aber. Darum haben wir uns auch dazu entschlossen, diese Bücher zu bearbeiten und neu herauszugeben. Und ich denke mal, das ist wirklich ein einmaliges Stück Geschichte, was er dort niedergeschrieben hat.
Ja, vieles kennt man nur aus mündlichen Überlieferungen noch von den Eltern und die haben auch nicht viel erzählt, und alles verblasst mit der Zeit.
Wir können uns ja nur an Dingen orientieren, die man uns sagt oder die man irgendwo nachlesen kann. Ja. Und alles hat halt irgendwo auch immer, was geschrieben ist, irgendwelche ideologischen Hintergründe.
Das ist klar.
Ja? Und hier in diesen Büchern sieht man vieles aus ganz anderem Blickwinkel.
Ja, also ein sehr interessantes Buch, wenn man da einmal Feuer gefangen hat. Denn der Herr Dr. Wilde schreibt ja auch sehr flüssig und lebendig. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch gemerkt mit den kleinen Anekdoten, die er da immer mal wieder eingebaut hat. Und nicht nur für Harzer, sondern für die ganze Republik. Schöne Bücher. Dietrich Wilde in jenen Jahren.
Im Buchhandel zu bestellen.
Genau. Und wenn Sie den Titel vergessen haben, den ich eben genannt habe, Dietrich Wilde in jenen Jahren, können Sie natürlich auch hier wieder anrufen unter 03473840020 oder schicken eine E-Mail unter literatur@radio-hbw, rufen einfach mal unsere Webseite auf oder schreiben einfach an
radio@sternalmedia.de.
Dann verabschieden wir uns schon mal an dieser Stelle und wir bringen noch ein Lied auch aus der Zeit von Dietrich Wilde, was auch jeder kennt und was ich auch sehr mag, nämlich Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen stehen.
Einen schönen goldenen Oktober.
Genau, das wünschen wir. Und in der nächsten Sendung machen wir weiter, was ich angekündigt habe. Es geht noch einmal um den Zweiten Weltkrieg, die Waffenproduktion im Harz. Bis dahin wünschen alles Gute Konstanze Holthoff und
Bernd Sternahl.